Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Aus Kontodaten kann man eine Menge über einen Menschen ablesen, wie viel er verdient natürlich, wofür man so sein Geld ausgibt oder wo zumindest. Ja, und die Schufa möchte gerne an diese Daten heran. Sie möchte für ihr neues Projekt Check Now gerne mehr Daten haben, Zugriff auf unsere Kontoauszüge. Sucht dafür anscheinend nach besonders freundlichen Datenschutzbehörden. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Küstenautobahn A20, um einen Streit um die Stiftung Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Und im Verbrauchertipp geht es heute um Blitzschutz in Altbauten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die Schufa. Schon allein, wenn Sie den Namen hören, bekommen manche Verbraucher schon ein etwas ungutes Gefühl. Schließlich entscheidet die Auskunftei in vielen Fällen, ob ich zum Beispiel einen Kredit oder einen Mobilfunkvertrag bekomme. Dafür sammelt die Auskunftei fleißig Daten über uns und sie erstellt dann daraus für Banken und andere Unternehmen Bonitätsauskünfte. Sie schätzt dann also ein, wie groß ist das Risiko, dass ich meine Rechnung oder meinen Kredit nicht bezahle. Für ihr neues Angebot Check Now will die Schufa gerne noch mehr Daten haben und Zugriff auf unsere Kontoauszüge bekommen. Viele Datenschützer finden das hochbedenklich, doch die Schufa hofft jetzt anscheinend auf besonders freundliche Datenschutzbehörden in Hessen. Lea Busch und Peter Hornung berichten.
Klaus Müller ist sauer.
Das Verhalten, was sich jetzt bei der Schufa abzeichnet, ist überaus dreist.
Klaus Müller ist der oberste Verbraucherschützer Deutschlands. Es regt ihn auf, wie die Schufa ihr umstrittenes Projekt Check Now durchbekommen will.
Zuerst hat sie eine umfassende Datenschüffelei über eine Tochterfirma in Bayern geplant. Wenn sie hier jetzt mit der Genehmigung nicht voranzukommen scheint, sucht sie sich jetzt einen neuen Datenschutzbeauftragten aus, von dem sie glaubt, sich größere Chancen bei der Genehmigung zu versprechen.
Tatsächlich scheint es, als wolle die Schufa nun mit einem Kniff die Zustimmung der Datenschützer bekommen. Für ein Projekt, für das sie seit Bekanntwerden Ende November viel Kritik einstecken musste. Es geht darum, Verbraucher anhand ihrer Kontoauszüge zu bewerten. Der gläserne Verbraucher könnte plötzlich real werden.
Ich mache mich wirklich nackig.
So Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, schon im November.
Alles, wofür wir zahlen, läuft über mein Konto.
Und so könnten sämtliche Lebensbereiche ausgewertet werden, durch einen freiwilligen Klick bei Schufa Check Now. Im November hatte die Schufa ihr Vorhaben der bayerischen Datenschutzaufsicht vorgestellt. Die äußerte sich jedoch kritisch. Anfang Dezember, 4 Wochen nach Projektbeginn, stellte sie CheckNow dann auch dem hessischen Landesdatenschutzbeauftragten vor. Der gilt seit Jahren als unternehmensfreundlich, sagt Thilo Weichert, früher Landesdatenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein.
So ist zum Beispiel ganz offensichtlich, dass die Schufa in Hessen sich sehr, sehr wohl fühlt, weil dort die Aufsichtsbehörde sehr entgegenkommend ist und im Prinzip das meiste durchwinkt.
Ein Vorwurf, zu dem sich die Behörde nicht äußern wollte. Und die Schufa, geht sie nun deshalb zu den hessischen Datenschützern, weil sie sich eine Zustimmung erhofft, die sie in Bayern womöglich nicht bekommt? Diese Frage will sie nicht beantworten. Sie schreibt:
Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den Datenschutzbehörden. Anmerkungen und Anregungen der Behörden zu Produktvorhaben sind für uns sehr wichtig. Wir berücksichtigen diese bei der weiteren Produktentwicklung.
Weil eine Münchner Tochterfirma beteiligt sei, sei man zuerst zur bayerischen Behörde gegangen.
Im Nachgang mit gleicher Post.
Habe man dann auch die Hessen informiert. Ein normales Vorgehen also, so ein Schufa-Sprecher. Oder doch ein Kniff, um Zustimmung zu einem umstrittenen Geschäftsmodell zu bekommen? Datenschützer Thilo Weichert kennt ähnliche Fälle.
Es ist ganz offensichtlich, dass Unternehmen, wenn sie ihren Standort suchen, dass sie sich dort dann ihre Hauptverwaltung legen, wo sie denken, dass die Aufsichtsbehörde ihnen besonders entgegenkommend ist und wo sie wenig Probleme mit ihrem Geschäftsmodell haben, was es den Datenschutz angeht.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband will jedenfalls genau hinschauen, sagt Klaus Müller, wie die Schufa sich die Zustimmung der Datenschützer holt.
Das ist eine Art von Rosinenpickerei, die völlig inakzeptabel ist. Es zeigt aber, wie ernst die Schufa hier ihre neuen Schnüffelabsichten gemeint hat.
Streit um die Schufa-Pläne zur Auswertung von Kontodaten. Das war der Beitrag von Lea Busch und Peter Hornung. Die Autobahn A20 ist eines der größten Straßenbauprojekte in Deutschland. Wenn sie irgendwann mal fertig ist, dann soll sie von Brandenburg durch Mecklenburg-Vorpommern über Schleswig-Holstein bis nach Niedersachsen führen. Doch seit die Planungen in den 1990er Jahren begonnen haben, ist nur ein kleiner Teil der Strecke fertig geworden. Vor allem in Niedersachsen passiert beim Bau dieser sogenannten Küstenautobahn seit Jahren fast nichts. Und so endet die A20 bisher in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Heute hat der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, eine Studie zum Weiterbau vorgelegt und die hat es in sich. Der Bau der Autobahn könnte angeblich doppelt so teuer werden wie ursprünglich geplant. Felicitas Böselager hat die Pressekonferenz für uns beobachtet. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an, Frau Böselager. Warum hat sich denn der Bau der A20 überhaupt so lange verzögert?
Ja, das hat viele verschiedene Gründe. Vor allem lag es aber an zahlreichen Klagen, die gegen den Bau der Küstenautobahn eingereicht wurden. Also zum Beispiel 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einen Baustopp veranlasst, weil es eine seltene Fledermausart in Bad Segeberg gibt. Damals hatten auch niedersächsische Gemeinden gegen den Bau geklagt. Und so zieht sich das dann weiter. 2015 zum Beispiel haben Naturschützer einen Seeadlerhorst an einem Streckenabschnitt entdeckt. Dann gab es wieder einen jahrelangen Rechtsstreit über den Bau der Elbquerung und. Also da haben sich ganz viele, auch einige Anwohner, gegen den Bau der Küstenautobahn gewehrt und ihn so auch lange verzögert.
War denn diese Kostenexplosion, die der BUND jetzt prognostiziert, abzusehen?
Ja, also von einer Verdopplung der Kosten war bislang eigentlich nicht die Rede gewesen. Es gab im Oktober vergangenen Jahres schon mal Zahlen, dass der Bau wohl deutlich teurer werden würde, nämlich um 375,5 Millionen Euro teurer. Damals hatte das Bundesverkehrsministerium auf eine kleine Anfrage der Grünen geantwortet und diese höheren Kosten mit den zunehmenden Baukosten begründet. Jetzt sind die Berechnungen des BUND aber deutlich höher. Die Kosten sollen sich, das haben Sie eben gesagt, demnach fast verdoppelt, von 3,7 auf 7 Milliarden Euro. Das sei, so sagt es die Autorin der Studie, Kirsten Eventraut, in der Pressekonferenz eben eindeutig unwirtschaftlich.
Das lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass die Kosten der A20 im Bundesverkehrswegeplan deutlich zu niedrig angesetzt worden sind.
Sagt Eventraut. Also viele Kostenpunkte, wie zum Beispiel kostspielige Brücken oder die Bebauung der Moore, seien vom Bund nicht richtig berechnet worden.
Was sind denn für den BUND die wichtigsten Gründe, die gegen den Ausbau dieser Autobahn sprechen?
Also als einen Grund führt der BUND die eben schon genannte Unwirtschaftlichkeit an, aber das ist bei Weitem nicht der einzige, wie Olaf Jahn, der Pressesprecher vom BUND, zusammengefasst hat.
Sie steht in Zeiten der Klimakrise auf eine verfehlte Klimapolitik. Sie wäre ein Desaster für den Naturschutz, denn sie würde naturnahe Landschaften unwiederbringlich zerstören.
Die Autobahn meint er damit. Die geplante Trasse soll auch über Moorböden führen, die dann versiegelt würden für die Autobahn. Diese Moorböden seien aber wichtig zur Bindung von CO2, argumentiert der BUND. Und außerdem würde der Bau der Straße an sich dann zu mehr Verkehr führen und dieser Verkehr würde dann wieder mehr CO2 freisetzen. Also sagt der BUND, dass man die Planungskapazitäten, die man jetzt für diese A20 aufbringt, besser anders benutzen sollte.
Diese Planungskapazitäten brauchen wir eigentlich für Ausbau öffentlicher Verkehre, weil da stockt der Ausbau bei Bahn und innerstädtischen Verkehren, weil wir oft nicht genügend Planungskapazitäten, Verkehrsplaner haben und Ingenieure.
Das sagt Olaf Band, der Vorstand vom BUND.
Gibt es denn schon Reaktionen von den Befürwortern der Küstenautobahn?
Bislang gibt es da noch keine aktuellen Reaktionen, aber in der Vergangenheit haben die Verteidiger des Projekts immer mit der Bedeutung dieser Autobahn für Norddeutschland argumentiert. Also zum Beispiel, dass Pendler, die sonst die Bundesstraßen benutzen, mit einer Autobahn schneller ans Ziel kämen. Da gibt es zum Beispiel so Berechnungen, dass man von Bremerhaven nach Hamburg eine Stunde Autofahrt sparen würde. Und ein weiteres Argument ist, dass die Hinterlandanbindung an die norddeutschen Häfen mit einer Küstenautobahn besser würden. Im Oktober sagte dazu noch der niedersächsische Verkehrsminister Althusmann, es ginge darum, die Logistik und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen leistungsfähiger zu machen. Also sagt Althusmann, es profitieren die Menschen vor Ort von einer besseren Anbindung. Auch die Wirtschaftsverbände.
Felicitas Böselager, ja, war das über die umstrittene Küstenautobahn A20. Danke für diese Einordnung, da ist uns dann ganz langsam die Zeit weggelaufen. Zum nächsten Thema. Immerhin, zumindest der Titel der geplanten Stiftung klingt doch schon mal ganz gut. Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV. MV, das steht kurz und knackig für Mecklenburg-Vorpommern. Tja, und Klima- und Umweltschutz, das liegt nun wirklich im Trend. Beschlossen wurde die Stiftung in der vergangenen Woche vom Landtag in Schwerin. Doch an den Plänen für die Stiftung gibt es inzwischen viel Kritik, denn die soll unter anderem auch die Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützen. Im politischen Raum gibt es also viel Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe will deshalb jetzt sogar rechtliche Schritte einleiten und gegen diese neue Stiftung klagen. Silke Hasselmann berichtet.
Beim Klimaschutz lässt sich Mecklenburg-Vorpommern von niemandem etwas vormachen. Diesen Eindruck vermittelt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Zuletzt vorige Woche im Schweriner Landtag.
Und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit der Stiftung Klima- und Umweltschutz wollen wir einen weiteren Beitrag leisten.
Die Stiftung Umwelt- und Klimaschutz ähnelt in ihrer finanziellen Ausstattung einem Füllhorn für den bunten Strauß an Zwecken. 250.000 Euro gibt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Nord Stream 2 AG, zu der neben zwei deutschen Energiekonzernen vor allem das russische Gazprom gehört, wird zum Start 20 Millionen Euro stiften und im Lauf der nächsten 20 Jahre insgesamt 60 Millionen. Damit soll alles Mögliche gefördert werden, von Artenvielfalt über Bildungsprojekte bis Zukunftsforschung in Mecklenburg-Vorpommern. Wissenschaftler sollen sich ebenso an diese Stiftung wenden wie Umweltverbände und Klimaschutzinitiativen, so Ministerpräsidentin Schwesig in dem Versuch, die schärfsten ihrer Kritiker zu umschmeicheln.
Und sehr geehrte Damen und Herren, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Auch beim Bau der ersten Ostsee-Pipeline ist mit Unterstützung der Betreiber der Pipeline sind zwei Stiftungen eingerichtet worden, die seitdem sehr erfolgreich Umweltprojekte, insbesondere in Bezug mit Ostsee, also auf der Ostsee und davor, unterstützen. Im Übrigen mit ganz enger Zusammenarbeit mit Umweltverbänden wie dem WWF in Deutschland. Eine Besonderheit ist, dass sie auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bekommen kann, der zeitlich befristet ist und genutzt werden kann, die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline 2 zu unterstützen.
Die Stiftung wird die Trasse weder selbst zu Ende bauen noch betreiben, sondern als eine Art Zwischenkäufer für noch benötigte Maschinen und Materialien fungieren. Somit hätten die am Bau beteiligten Privatunternehmen keine direkten Geschäftsbeziehungen mehr mit der Nord Stream 2 AG. Sie wären aus der Schusslinie der amerikanischen Sanktionsdrohungen, die wiederum verpuffen bei der öffentlich-rechtlichen Stiftungskonstruktion. Nur die AfD-Abgeordneten, die die Ostsee-Pipeline grundsätzlich begrüßen, benannten in der anschließenden Debatte, was der Verein Deutsche Umwelthilfe heute zugespitzt bekräftigt. Das Nord Stream 2-Thema sei der eigentliche Anlass für diese Stiftungsgründung. Die DAU hält dieses Konstrukt sogar für eine Tarnorganisation, die nur verschleiern solle, dass sie hauptsächlich für einen nachweislich klimaschädlichen und angeblich nicht einmal nötigen zusätzlichen Erdgastransport via Ostsee sorgen will.
Die Landesregierung war immer der festen Überzeugung, und so habe ich auch die Landtagsbeschlüsse verstanden, dass wir den Bau der Ostsee-Pipeline für richtig halten,
kontert Ministerpräsidentin Schwesig außerdem.
Und was hat die jetzt mit Klimaschutz zu tun, fragen sich einige. Das liegt ganz klar auf der Hand. Es ist richtig, dass wir 22 aus Atomenergie aussteigen. Und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 22, das ist morgen. Und es ist auch richtig, dass wir aus Kohlekraft aussteigen. Und auch das 38, und da wird darüber diskutiert, ob es nicht hätte sogar eher sein müssen, das ist nicht mehr lange hin. Aber der Energiebedarf wird der gleiche sein. Und gerade wir als Industrienation, und das wollen wir bleiben, sind angewiesen auf Energie. Und Ziel dieses Landes ist, dass wir unsere Energieversorgung stemmen aus erneuerbaren Energien. Und der Weg dorthin, und das ist schon immer unsere Auffassung, ist Gas. Gas aus der Ostsee-Pipeline anstatt Fracking-Gas.
Unterdessen hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern den Satzungsentwurf für die neu zu gründende Stiftung Umwelt- und Klimaschutz MV veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich die Nord Stream 2 AG und damit Gazprom ein erhebliches Mitsprache- und Entscheidungsrecht für den wirtschaftlichen Betriebsbereich der Stiftung gesichert haben.
Der Beitrag von Silke Hasselmann. Ranger in einem Nationalpark, das klingt doch eigentlich nach einem tollen Job. Das Naturerbe der Welt schützen und bewahren und Besuchern die Schönheit und Besonderheiten der jeweiligen Region erklären. Da gibt's doch sicher schlimmere Jobs. Doch so nett und freundlich geht es nicht überall zu. Im Virunga-Nationalpark in Ostkongo wurden am Wochenende 6 Nationalpark-Ranger bei einem Rundgang getötet. Was da genau passiert ist, das habe ich vor der Sendung unsere Korrespondentin in der Region, Antje Diekans, gefragt.
Die Ranger sind am frühen Morgen auf ihrer Tour durch den Park angegriffen worden und da sind dann 6 von ihnen getötet worden. Einer hat schwer verletzt überlebt und der ist auch nach Angaben des Parks, er ist im Krankenhaus und da jetzt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ranger waren alle noch junge Männer, also so in den 20ern, einer war 30. Und es war nicht das erste Mal, dass so etwas in diesem Park im Kongo passiert. Also vergangenes Jahr im April zum Beispiel, da sind da 12 Ranger in einer Attacke getötet worden. Zeitweise war es so gefährlich in dem Park, dass er auch für Besucher gesperrt wurde. Diese Region dort im Osten des Kongos, wo der Park ist, die ist nämlich für viele Milizen ein Rückzugsgebiet. Dazu muss man wissen, der Osten vom Kongo ist quasi gesetzloses Territorium, also beziehungsweise da gelten die Gesetze der vielen bewaffneten Gruppen dort. Und denen geht es darum, zum einen von den reichhaltigen Bodenschätzen zu profitieren, die es auch in der Region gibt. Aber die machen auch viel Geld damit, Kohle zu verkaufen. Also das heißt, die roden Abschnitte des Waldes und verarbeiten die Bäume dann zu Kohle. Und ja, das ist verboten. Dagegen gehen dann auch die Ranger vor. Und so kommt es dann immer wieder zu Konflikten und Konfrontationen mit den Milizen.
Wie müssen wir uns denn diesen Nationalpark vorstellen? Was ist das Besondere daran und was machen die Ranger da genau?
Ja, also das absolut Besondere an diesem Park, das sind die Berggorillas. Die leben nur in dieser Region, also in dieser hügeligen Landschaft. Die zieht sich dann vom Kongo auch noch in die Nachbarländer, Uganda und Ruanda. Diese Berggorillas locken auch immer wieder Touristen in die Region. Die kann man sich nämlich dann in kleinen Gruppen da begucken, also quasi auf den Spuren von Diane Fossey, der berühmten Gorilla-Forscherin, deren Geschichte ja auch damit Gorillas im Nebel verfilmt wurde. Inzwischen gibt es von diesen seltenen Berggorillas wieder so etwa 1000. Das sind schon mal deutlich mehr als noch vor so gut 30 Jahren, also zu Zeiten von Diane Fossey, eben weil es jetzt diese Schutzanstrengungen gibt und die vielen Ranger. Also allein im Virunga-Park arbeiten da jetzt so 700 Männer und auch Frauen daran, die Region und die Tiere zu beschützen. Es gibt da noch andere seltene Tierarten im Übrigen, zum Beispiel auch das Okapi. Das ist so eine Waldgiraffe, die eigentlich aber ein bisschen mehr wie ein Zebra aussieht. Dann gibt es auch Waldelefanten, Löwen, Wasserböcke, also wirklich alles Mögliche. Eine ganz tier- und artenreiche Region ist das.
Und wie gefährlich ist diese Arbeit für die Ranger dort vor Ort normalerweise?
Ja, also sie sind eben die Milizen, die sich dann da verschanzen im Weg. Die Ranger gehen teils dann auch gegen die Gruppierungen vor, lösen die Camps auf und dann gibt es Rache. Manchmal kommen die Ranger auch in die Schusslinie bei Auseinandersetzungen zwischen diesen bewaffneten Gruppen. Das geht den Gorillas im Übrigen auch so, dass sie in die Schusslinie geraten. Und die Berggorillas sind auch immer wieder ein Ziel für Wilderer. Also vergangenes Jahr wurde in Uganda beispielsweise ein ganz bekannter Silberrücken, also so ein alter männlicher Gorilla, getötet von Wilderern. Und die Wilderei, die hat zuletzt jetzt auch wieder zugenommen wegen der Corona-Pandemie. Da fehlen jetzt im Moment die Touristen, die Einnahmen bleiben aus und die Menschen in der Region, die suchen nach anderen Einnahmequellen. Dann eben zum Beispiel, indem man dann das Wildfleisch verkauft oder damit dann auch einfach wieder was zu essen hat.
Mhm. Sind denn die Ranger dort im Virunga-Nationalpark besonders bedroht oder ist das auch in anderen Regionen dort ein Problem?
Also Wildhüter ist weltweit ein gefährlicher Job. Jedes Jahr kommen da etwa 100 ums Leben, viele davon auf dem afrikanischen Kontinent. Zahlen vom World Wildlife Fund zum Beispiel. Und demzufolge stirbt etwa die Hälfte der Ranger bei Unfällen. Das kommt ja auch durchaus mal vor. Und die andere Hälfte wird so wie jetzt die Ranger im Kongo getötet. Aber trotz dieser großen Risiken ist der Job im Virunga-Park zum Beispiel äußerst beliebt. Die Parkbetreiber sagen, wenn da Stellen ausgeschrieben sind, dann gibt es hunderte Bewerber darauf. Zum einen natürlich, weil die Jobs in der Region rar gesät sind. Die Wildhüter werden zwar auch nicht besonders gut bezahlt, aber das ist zumindest ein sicheres Auskommen und das dann auch über längere Zeit. Und viele sehen es wohl auch tatsächlich als ihre Berufung, so die Schönheit des Landes und die Tierwelt da zu beschützen, auch wenn sie dann im Endeffekt dabei viel riskieren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer sein Haus vor Blitzschlägen schützen will, ganz klar, der installiert einen Blitzableiter. Allerdings können auch Einschläge in der Umgebung Schäden verursachen durch sogenannte Überspannungen im Stromnetz. Wie sich Altbauten dagegen absichern lassen, dazu der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Die Elektroanlagen von Altbauten sind häufig nicht gegen Überspannungen durch Blitzeinschläge geschützt. Auch Blitzableiter sind dort nur selten vorgesehen, wie zum Beispiel für Häuser in einer Alleinlage auf einem Berg oder Häuser mit Stroh- oder Rehdächern. Dabei befinden sich auch in älteren Häusern moderne Geräte mit elektronischer Steuerung, Waschmaschinen, Herde, Markisen, Klingelanlagen, WLAN-Anschlüsse oder einer oder sogar mehrere Computer. Thomas Raphael, Geschäftsführer des Ausschusses für Blitzschutz und Blitzforschung des VDE.
In den elektronischen Bauelementen haben wir ganz kleine Abmessungen. Die Leitungen sind dicht beieinander und daher wirken sich auch schon relativ kleine Überspannungen dort mit einem großen Schaden aus. Wenn wir hingegen höhere Überspannungen haben, dann kann es tatsächlich auch zu Brand kommen. Und das ist natürlich ganz schlecht im Hinblick auf Personengefährdung.
Auch Daten oder digitale Fotos können unwiederbringlich verloren sein. Für den fehlenden Überspannungsschutz in Altbauten gibt es einen Grund. Michel Schlapp vom Verbraucherfenster des Umweltministeriums Hessen.
Solange keine Veränderungen an der elektrischen Anlage stattgefunden haben, hat die Anlage einen sogenannten Bestandsschutz. Das bedeutet, der heutige Stand der Technik muss nicht ohne Anlass nachgerüstet werden.
Die Erweiterung ist jedoch seit 2016 für Altbauten gesetzlich geregelt. Dann, wenn im Zuge einer Modernisierung auch die Elektroanlage verändert wird. Bei einer solchen Erweiterung rät der Blitzschutzexperte zu einem Stufenkonzept in 3 Schritten. Thomas Raphael.
In der Elektroleitung, die in ein Haus reingeht, da gehe ich davon aus, dass es Blitzströme gibt. Und für diese Blitzströme brauche ich ein leistungsfähiges Schutzgerät. Das ist der sogenannte Blitzstromableiter Typ 1. Der kommt dann direkt, möglichst noch vor dem Stromzähler hin. Dann habe ich aber immer noch Überspannungen im Gebäude. Dafür brauche ich einen leistungsfähigen Überspannungsschutz Typ 2. Und das schützt dann die gesamte Elektroinstallation und die angeschlossenen Geräte.
Zum Typ 3 gehören die Überspannungsschutzadapter. Man bekommt sie im Handel. Sie werden vor allen hochwertigen Geräten wie Computer, Fernseher oder teure Waschmaschinen in die Steckdosen gesteckt. Für Planung und Ausführung eines solchen Schutzkonzepts braucht man auf jeden Fall eine Elektrofachkraft. Aber auch wenn nicht renoviert wird, rät Verbraucherschützer Michel Schlapp auf jeden Fall zum fachgerechten Einbau eines Typ 2 Überspannungsschutzes im Elektrokasten.
Um auch die Geräte von der Einbauküche zu schützen, muss natürlich ein innerer Schutz verbaut sein. Eine Steckerleiste ist in diesem Fall nicht ausreichend.
Bei dem Stufenkonzept in 3 Schritten muss man mit 800 Euro und mehr rechnen. Ein Überspannungsschutz im Elektrokasten kann schon für 250 Euro realisiert werden. Mieter sollten sich bei ihren Vermietern erkundigen, ob in der Hausanlage ein Überspannungsschutz eingebaut worden ist. Wichtig ist aber auch eine entsprechende Versicherung mit einer Überspannungsschutzklausel, rät Brigitte Meyer von der Verbraucherzentrale Hessen. In der Police sollte die Schadenssumme nicht begrenzt sein. Aber es gibt noch immer Altverträge ohne eine solche Schutzklausel für besonders gefährdete historische Häuser. In diesem Fall ist ein umfassender technischer Blitz- und Überspannungsschutz, so die Verbraucherschützerin, die beste Versicherung gegen alle Schäden, die daraus entstehen können.
Blitz- und Überspannungsschutz für Altbauten, das war der Verbrauchertipp von Annette Eversberg und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Silvia Engels mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.